Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Sie hören Rendezvous, das Polit- und Wirtschaftsmagazin von Schweizer Radio DRS. Das salomonische Bundesgerichtsurteil. Im Fall Datenschützer gegen Google Street View ist der Datenschützer zufrieden.
Wir sind sehr zufrieden sogar. Das Bundesgericht hat Google sehr harte Auflagen auferlegt.
Zufrieden ist aber auch Google. Rendezvous mit Andrea Pfeiffer, Unternehmerin und ETH-Professorin.
Wissenschaft ist nicht nur Wissenschaft, sondern Wissenschaft heißt auch Business. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir in der Schweiz immer noch zu sehr trennen. Für mich ist eigentlich Wissenschaft Business.
Wir besuchen Ihr Unternehmen und fragen im Tagesgespräch am Swiss Economic Forum in Interlaken die Chefin von IBM, ob Wissenschaft auch für Sie Business ist. Am Mikrofon sind Ivana Pribakovic und mit den Nachrichten Ursula Vogler.
Das Bundesgericht gibt Google in einem zentralen Streitpunkt recht. Es muss Gesichter und Autonummern auf seinem Internetdienst Street View nicht restlos anonymisieren. Laut dem höchsten Schweizer Gericht genügt es, wenn Google die Bilder, die nicht automatisch verpixelt werden, nachträglich von Hand verwischt, und zwar dann, wenn betroffene Personen dies verlangen. Google müsse aber einen gut sichtbaren Link aufschalten mit dem klaren Hinweis Anonymisierung verlangen. Die derzeitige Schaltfläche sei ungenügend. Im Bereich von sensiblen Bereichen wie Gefängnissen oder Spitälern muss Google laut dem Urteil des Bundesgerichts aber von Anfang an die ganzen Personen vollständig anonymisieren. In der Schweiz wird es langfristig etwas weniger Wasser geben. Das gilt jedoch noch kaum für die nächsten 20 Jahre. Das Bundesamt für Umwelt, das BAFU, hat weiter errechnet, dass es öfters Wasserknappheit geben wird, gleichzeitig tendenziell aber auch mehr Hochwasser. In den stark vergletscherten Gebieten wird der Abfluss vorübergehend zunehmen, wegen der Eisschmelze. Diese wird durch die höhere Temperatur beschleunigt. Das BAFU will deshalb die Hochwasserschutzmaßnahmen überprüfen lassen. Nach den Unwettern am Abend und in der Nacht in verschiedenen Gebieten der Schweiz steigt die Zahl der Schadensmeldungen. Besonders betroffen war die Region zwischen Luzern und Zug, wo es zu Überschwemmungen kam. Schäden gab es auch in den Gebieten Thun-Emmental und Biel, in der Stadt und im Kanton Zürich und in den beiden Basel. Auch dort standen zahlreiche Feuerwehren im Großeinsatz wegen Wasserschäden in Liegenschaften und geknickten Bäumen. SVP und FDP sind dagegen, dass jugendliche Papierlose in der Schweiz künftig eine Berufslehre machen können. Auch viele Arbeitgeber wollen dies nicht. Sie alle lehnen einen entsprechenden Vorschlag des Bundesrats ab, wie diese Sans-Papier besser integriert werden könnten. Unterstützt wird der Vorschlag dagegen von der SP, der CVP und den Gewerkschaften. Die SBB und die zuständigen Behörden bereiten die Sprengung vor des labilen Felsstücks im Bergsturzgebiet von Gurtnellen im Kanton Uri. Laut einem SBB-Sprecher steht der Zeitpunkt der Sprengung noch nicht fest, man gehe aber von nächster Woche aus. Gleichzeitig gehe die Suche nach dem verschütteten Bauarbeiter weiter. Der ferngesteuerte Bagger komme auch heute im steinschlaggefährdeten Gebiet zum Einsatz. Der Mann war am Dienstag von Felsmassen verschüttet worden. Wegen des Felssturzes dürfte die SBB-Gotthard-Linie rund einen Monat unterbrochen sein. Bei einem Kabelproduzenten im neuenburgischen Cortaillot haben drei Mitarbeiter große Mengen Kupfer gestohlen. Sie sollen nach Angaben der Kantonspolizei Neuenburg während der letzten 2 Jahre bis zu 30 Tonnen Kupfer im Wert von insgesamt 60.000 Franken abtransportiert haben und dann günstig an einen Eisenhändler verkauft haben. Die Diebe sind geständig. In Syrien fliehen immer mehr Leute aus den Kampfgebieten. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz berichtet darüber. Es hat als einzige ausländische Organisation Helfer im Land. Für Kranke und Verwundete sei es sehr schwierig, einen Arzt zu finden. Ein weiteres Problem sei die Versorgung mit Lebensmitteln. Heute Morgen hat die syrische Armee wieder einen Stadtteil von Homs beschossen, wie Menschenrechtsaktivisten berichten. Jedes Jahr sterben weltweit über 2 Millionen Kinder an Durchfall und Lungenentzündung. Rund die Hälfte dieser Todesfälle ereignen sich in Indien, Nigeria, der Demokratischen Republik Kongo, Pakistan und Äthiopien. Das berichtet das UNO-Kinderhilfswerk UNICEF. Die Ursachen bei 90% der durch Durchfall bedingten Todesfälle sind, gemäß UNICEF, schmutziges Trinkwasser, unzureichende Sanitäranlagen und schlechte Hygiene. In Montreal haben erneut Tausende von Studenten gegen höhere Studiengebühren protestiert. Die Polizei setzte Schockgranaten und Tränengas ein, um zu verhindern, dass die Menge zur Automobilrennstrecke für den großen Preis von Kanada gelangen konnte. Rund 40 Personen wurden festgenommen. Der japanische Elektronikkonzern Olympus baut weltweit Arbeitsplätze ab. Bis 2014 sollen 7% aller Stellen gestrichen werden, insgesamt 2700. Der Konzern will sich nach eigenen Angaben vor allem wieder auf seine Kerngeschäfte konzentrieren, auf Foto- und Medizintechnik.
12.36 Uhr, Sie hören Rendezvous. Google strahlt und auch der Datenschützer reibt sich die Hände. Das Bundesgerichtsurteil zu Google Street View im Detail und die Folgen für uns, Userinnen und User, gleich als nächstes. Dann trockene Sommer, mehr Hochwasser. Was bringt die Klimaveränderung der Schweiz? So feierte Spanien an der Fußball-EM 2008. Holt Spanien auch diesmal den Pokal oder wieder einmal Deutschlands? Unser Sportreporter in Warschau wägt die Chancen ab. Das Tagesgespräch kommt heute vom Swiss Economic Forum in Interlaken. Zu Gast ist Managerin Isabel Welton, bis vor kurzem Chefin von IBM Schweiz. Jetzt ist sie bei IBM Europa. Und damit weiter zu den Börsendaten.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 5.850 Punkten, minus 0,3%. Der Euro wird zu einem Franken 20,12 gehandelt, der Dollar zu 96,32 Rappen. Das Wetter. In den Alpen und im Süden fällt immer wieder Regen. Von Westen her beruhigt sich das Wetter langsam, der Regen lässt nach und es gibt einige Aufhellungen. Die Temperatur liegt im Norden zwischen 17 und 20 Grad, im Süden und im Wallis bei 22 Grad. Am Samstag ist es im Westen zeitweise sonnig, sonst ist es bewölkt, es fällt etwas Regen. Am Sonntag setzt erneut Regen ein. Die Temperatur steigt auf 18 bis 22 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.37 Uhr. Auf der A2 Richtung Norden zwischen dem Stalvedro-Tunnel und dem Gotthardtunnel 1 Kilometer Stau. Dann weitere Staus oder Behinderungen auf diesen Strecken. In der Region Basel auf der A2 Richtung Luzern zwischen der Verzweigung Wiese und Basel-St. Jakob. Weiter auf der A2 Richtung Luzern zwischen der Verzweigung Augst und Arisdorf. In der Region Zürich auf der A1 Richtung St. Gallen zwischen dem Limmataler Kreuz und Zürich-Affoltern. Schließlich in der Westschweiz auf der A1 Richtung Genf zwischen Cousonet und der Verzweigung Écublens. Folglich auf der A9 Richtung Lausanne zwischen Lausanne-Blicherette und der Verzweigung Villars-Sainte-Croix.
Google darf Street View, seine fotografische Landkarte der Schweiz, zwar weiterhin anbieten, aber das Bundesgericht macht Google zahlreiche und weitgehende Auflagen. Sascha Buchbinder mit den Details des Gerichtsurteils und ersten Reaktionen.
Ging es nach Google, dann hätten Schweizer Gerichte beim Datenschutz im Internet zu schweigen, weil die Fotos des Dienstes Street View, bei dem Straßenbilder ins Internet gestellt werden, diese Fotos würden in den USA und nicht in der Schweiz veröffentlicht. Die Schweizer Justiz sei für US-Publikationen gar nicht zuständig. Nicht zuständig für Bilder aus der Schweiz mit Personen und Informationen aus der Schweiz, die von der Schweiz aus zugänglich sind? Die Lausanner Richter sahen das anders. Sie erkannten einen überwiegenden Anknüpfungspunkt zur Schweiz und erklärten sich sehr wohl für zuständig. Trotzdem triumphiert das Unternehmen in einer ersten Stellungnahme.
Also wir freuen uns sehr, dass uns das Schweizerische Bundesgericht in einem Hauptbestandteil unserer Beschwerde bestätigt hat. Damit erkennt es unsere Datenschutzmechanismen an, die wir in Street View integriert haben, wie beispielsweise das automatische Verwischen, also Anonymisieren von Gesichtern und Autokennzeichen.
Sagt Lena Wagner, Sprecherin von Google. Umgekehrt klingt aber auch der eidgenössische Datenschützer Hans-Peter Thür wie ein Sieger.
Wir sind sehr zufrieden sogar. Das Bundesgericht hat in wesentlichen Punkten unsere Anliegen und unsere Forderungen bestätigt. Es hat Google sehr harte Auflagen auferlegt.
Recht bekommen hat Google insofern, als das Bundesgericht die automatische Anonymisierung von Bildern erlaubt, auch wenn das Ergebnis nicht hundertprozentig zuverlässig ist. Allerdings müssten die Betroffenen einfacher als bisher Einspruch erheben und unkompliziert eine weitergehende Anonymisierung verlangen können. Außerdem legt das Bundesgericht die zulässige Fehlerquote bei 1% fest. Ob ihre Software diese Aufgabe lösen kann? Ja, verspricht Lena Wagner.
Das ist technisch machbar und das setzen wir auch schon technisch um. Also 99% aller Fälle greift unsere Technologie zum automatischen Anonymisieren von Gesichtern und Kennzeichen.
Was auf der anderen Seite den Datenschützer freut, die grundsätzliche Erlaubnis des Bundesgerichts wird durch zwei wichtige Ausnahmen ergänzt. So muss die Kamerahöhe heruntergeschraubt werden. Damit soll verhindert werden, dass Google in Privatgärten hineinschauen kann. Alte Fotos, bei denen über Mauern gespäht wurde, müssen vom Netz.
Zweitens hat das Bundesgericht klar festgelegt, dass bei sensiblen Einrichtungen nicht nur die Verpixelung der Gesichter erforderlich ist, sondern darüber hinaus die Personen vollständig anonymisiert werden müssen. Es hat sogar präzisiert, dass keine Anhaltspunkte auf Rasse, Geschlecht und so weiter möglich sein dürfen.
Als sensibel gilt eine ganze Reihe von Gebäuden. Frauenhäuser, Gefängnisse, Gerichte, Spitäler, aber auch Altersheime und Schulen listet das Gericht auf. Und der Datenschützer ist überzeugt, dass diese Aufzählung noch weitergehen muss. Bordelle beispielsweise zählten auch zu jenen Orten, vor denen niemand erkennbar sein dürfe. Street View muss also nicht vom Netz, aber an vielen Orten wird Google erblinden.
Und von Bundesgerichtsredaktor Sascha Buchbinder gleich zu unserem Spezialisten aus der Redaktion Digital. Guido Berger, zufrieden sind Google und der Datenschützer. Wer von den beiden hat jetzt eigentlich vor Gericht gewonnen?
Eigentlich alle. Also Google hat gewonnen, weil eben nicht jede einzelne Person ohne Ausnahme anonymisiert werden muss, weil eine Fehlerquote dieses automatischen Systems von höchstens 1%, weil das Bundesgericht dieses 1% zulässt. Aber auch der eidgenössische Datenschutzbeauftragte, weil seine wichtigsten Bedenken berücksichtigt wurden, weil das Bundesgericht strenge Kriterien für den Betrieb des Street View Dienstes definiert hat. Und schließlich auch die Nutzerinnen und Nutzer von Street View, denn ich gehe davon aus, dass unter diesen Bedingungen, dass es möglich ist, diesen Dienst weiter zu betreiben. Also da ist ein gut schweizerischer Kompromiss gelungen.
Das Bundesgericht sagt, dass Personen vor heiklen Gebäuden noch stärker anonymisiert werden müssen. Wir haben es gehört, also man darf beispielsweise das Geschlecht nicht erkennen. Kann Google das relativ einfach umsetzen?
Da wird man nun definieren müssen, was denn sensible Gebäude sind, heikle Gebäude, also eine Liste von konkreten Adressen erstellen. Der Datenschützer hat da wohl eine andere Auffassung als Google, das müssen die nun untereinander aushandeln. Wenn man dann aber mal eine solche Liste von Adressen hat, dann denke ich mir, dass man wohl das Gebäude ganz löschen wird, also das Foto des Gebäudes inklusive Personen, die sich allenfalls davor befinden. Ähnlich wie man das in Deutschland gelöst hat. Dort können nämlich Hausbesitzer sagen, wenn sie das Foto ihres Hauses ganz entfernen lassen möchten, und dann bleibt da einfach ein weißer Fleck.
Das Gericht verbietet Google auch, in die Vorgärten hineinzufilmen. Heute sieht man ja häufig viel mehr, als wenn man einfach so vorbeispaziert. Wie sieht es da aus mit der Umsetzung für Google?
Also das ist die schwierigste Auflage, die Google bekommen hat. Das bestehende Bildmaterial, das Google hat, dass man das irgendwie technisch bearbeiten würde, um diese Gärten unkenntlich zu machen, das ist sehr schwierig. Also da gehe ich davon aus, dass das nur möglich ist, die Auflage zu erfüllen, wenn Google neue Fotos macht. Und zwar eben aus einer Kameraposition, die tiefer ist als jetzt, nämlich auf der Höhe des Kopfes eines durchschnittlichen Schweizer Passanten.
Das heißt, wer sich nicht auf Google Street View wiederfinden will, muss jetzt Ausschau halten in den nächsten Tagen oder in den nächsten Wochen und Monaten, damit, wenn die Wagen wieder vorbeikommen, dass man nicht dort steht.
Google hat ebenfalls die Auflage erhalten, dass sie informieren, wenn diese Kamerawagen herumfahren, so dass das auch Leute mitkriegen, die nicht die ganze Zeit auf dem Internet sind.
Soweit die Erklärungen von Guido Berger aus der DRS Digitalredaktion. Müssen wir uns auf häufigere Hochwasser einstellen in der Schweiz und auf trockene Wochen und Monate, in denen Wasser knapp wird, wie im Hitzesommer 2003? Klimaspezialisten und Hydrologen der Schweizer Hochschulen haben sich mit Auswirkungen des Klimawandels beschäftigt, alle verfügbaren Daten ausgewertet und Prognosen gemacht. Jetzt liegt die Studie fürs Bundesamt für Umwelt vor. Inlandredaktor Christian von Burg hat sie angeschaut und hat die Details.
Regnet es im Mittelland, schwellen die großen Flüsse meist nicht so stark an, wie man es erwarten könnte. Ein Teil des Niederschlags fällt nämlich in den Alpen und bleibt dort als Schnee liegen. Steigen nun die Temperaturen, so verschwindet dieser Effekt. Und bis im Jahr 2100 werde die Temperatur im Sommer etwa um 4 Grad steigen, sagt Rolf Weingartner, der Direktor des Geografischen Instituts der Universität Bern. Das hat Auswirkungen auf die Schneedecke und auf die Gletscher.
Sie werden verschwinden, beziehungsweise nur noch etwa 15% bis Ende des Jahrhunderts bleiben. Und auch die Schneedecke, die Dauer, die Fläche werden abnehmen und auch die Schneemächtigkeit. Und das hat natürlich einen entscheidenden Einfluss auf den Wasserhaushalt und insbesondere auf den Abfluss.
Im Sommer wird es künftig in den Schweizer Flüssen häufiger zu Niedrigwasser kommen als bisher. Im Winter dagegen gibt es Hochwasser, so wie man es heute nicht kennt. Das heiße aber nicht, sagt Weingart, dass es damit automatisch zu mehr Überschwemmungen komme.
Die Studie kann nichts sagen zu den Zunahmen der Hochwasserspitzen, sondern sie sagt einzig, dass die Hochwassersaison zunehmen wird. Weil die Prognose für die Entwicklung der starken Niederschläge ist sehr problematisch.
Wie sich die teils lokalen starken Niederschläge entwickeln, die oft Überschwemmungen verursachen, das können die Forscher also nicht voraussagen. Wie sicher sind dann die anderen Prognosen?
Temperatur, die Anfälligkeit der Schneedecke und der Gletscher, das ist ein hartes Faktum.
Geograf Bruno Schädler, Mitautor der Studie, unterstützt seinen Kollegen.
Nicht nur global gesehen, sondern auch regional gesehen ist man sich sehr sicher, dass die Temperatur in diesem Rahmen zunehmen wird. Die einzige Unbekannte, die eigentlich dahinter liegt, ist die Entwicklung der Welt an sich. Also wie entwickelt sich die Weltbevölkerung, wie entwickelt sich die Wirtschaft? Das sind eigentlich die größten Unbekannten an der ganzen Berechnung der Klimaänderung.
Und auch wenn zum Glück nicht mit Extremhochwassern gerechnet werden müsse, sagt Schädler, die Verschiebung beim Wasserabfluss und die Erwärmung der Gewässer, die werde sich schon auswirken.
Das wird den Kaltwasserfischen nicht gefallen. Das heißt, Forellen und solche Fischarten werden in höhere Gebiete auswandern müssen oder sogar aussterben. Andererseits wird es auch in besonders trockenen, warmen Sommern Engpässe geben für das Wasser im Gewässer einerseits und andererseits für die Wasserentnahmen, beispielsweise für die landwirtschaftliche Bewässerung.
Für Umweltministerin Doris Leuthard ist deshalb klar, dass sich die Schweiz frühzeitig auf diesen Wandel beim Abfluss des Wassers einstellen muss. Im Bundesamt für Umwelt sind Arbeiten im Gange, um den Wasserhaushalt über die Regionen hinaus besser zu planen. Je nach Landesgegend sind die Auswirkungen nämlich sehr verschieden. Im Wallis etwa wird durch das Abschmelzen der Gletscher im Sommer in den nächsten Jahrzehnten noch genügend Wasser vorhanden sein. Danach wird im Sommer aber Wassermangel herrschen. Bruno Weingartner ist dennoch überzeugt, dass die Schweiz den veränderten Wasserhaushalt in den Griff bekommen wird.
Ich denke, die Schweiz kann das meistern. Wir müssen einfach nicht vergessen, dass wir ein Teil dieser Welt sind. Und wenn ich das mit der Welt vergleiche, haben wir relativ geringe Probleme.
Probleme, die sich mit der Technik lösen lassen. Etwa mit zusätzlichen Staubecken in den Alpen oder indem man die Äcker im Mittelland in den immer trockeneren Sommermonaten gezielt bewässert.
Euro 2012. Für das große Fußballfest, das heute beginnt, die EM, gibt es beim größten englischen Wettbüro William Hill zwei klare Favoriten: Spanien und Deutschland. In Sachen Fußball steht Spanien für Spitzentechnik und wunderbare Kombinationen, während Deutschland mit durchdachter Strategie und erstklassiger Athletik besticht. Unser Reporter Marcel Melcher zu den Favoriten auf den Titel.
Sie sind die amtierenden Welt- und Europameister. Und diese Spanier haben die Gelegenheit, Fußballgeschichte zu schreiben. Bisher ist es nämlich noch keiner Nation gelungen, dreimal in Folge ein großes Turnier zu gewinnen. 9 Spieler, die bereits 2008 den EM-Final gewonnen haben, stehen auch dieses Jahr wieder im spanischen Kader. Und der geniale Mittelfeldregisseur Xavi erklärt zu seiner Nationalmannschaft in der Lockerheit eines Siegers:
Que es la mejor generación del fútbol español.
Das ist die beste Fußballgeneration, die Spanien jemals hatte. Das liegt an unseren Talenten, aber auch an Vicentes Idee vom schönen Spiel, die perfekt zu uns und in die heutige Zeit passt.
Mit dem angesprochenen Vicente ist Nationaltrainer Vicente del Bosque gemeint. Der 62-Jährige ist zwar ein Trainer alter Schule, aber keiner, der mit seinen Spielern laut wird. Del Bosque ist ein Denker, der vor diesem Turnier über namhafte Ausfälle nachdenken musste.
Wir haben zwei Probleme. In der Defensive den Ausfall von Puyol und in der Offensive den von Villa. Vor allem Carles ist ein Leader. Wir müssen versuchen, beide so perfekt wie möglich zu ersetzen.
Was wohl gelingen wird? Auch Deutschland verfügt über eine Generation von Spielern im Weltklasseformat. Die Deutschen sind jünger als die Spanier und sie sind hungrig auf einen Titel, wie Kapitän Philipp Lahm bestätigt.
Dass wir Qualität haben, weit zu kommen, das ist außer Frage, aber es ist kein Selbstläufer.
Joachim Löw sorgt an der deutschen Seitenlinie, dass die Qualität im Team zu Erfolgen führt. Der Schwabe analysiert Fußball wissenschaftlich und bringt so sein Team vorwärts.
Wir machen uns Gedanken über die Qualität der Läufe, mit welcher Intensität wir laufen, mit welcher Geschwindigkeit wir laufen, mit welchen Sprints wir laufen, mit welcher Anzahl, in welcher Größenordnung und vor allen Dingen, was ja auch im Fußball ganz entscheidend ist, in welche Richtung läuft man? Gegen die Schweiz sind wir auch viel gelaufen, aber in die falsche Richtung.
Und weil Trainer Löw aus Niederlagen lernt, hat für einmal die Schweiz Deutschland fußballerisch weitergebracht. Deutschland und Spanien wissen um ihre Favoritenrolle in diesem Turnier. Beide Teams werden jedoch nicht müde zu erklären, dass der Sieger auch Holland, Frankreich, England, Portugal oder Italien heißen könnte.
Unser Sportreporter Marcel Melcher aus Warschau war das. Und dort in Warschau wird heute das erste Spiel angepfiffen. Für die Fans, die sich außerhalb des Stadions befinden und mitfiebern, stehen Fanzonen bereit. Die größte Party Polens wurde bereits gestern Abend mit einer großen Party eröffnet. Ludger Kacmierczak von der ARD hat sich in Warschau unter die Fußballfans gemischt.
Noch vor dem ersten Anpfiff hat die Party zur Euro 2012 begonnen. Mehrere 10.000 Menschen feierten bei vertrauten Genesis-Klängen, Klassik von den 10 Tenören und aktuellen Hits von Tayo Cruz die Eröffnung der größten Fanzone Polens. Die Fußballverrückten, die sich rund um den Warschauer Kulturpalast trafen, kamen nicht nur aus Europa, sondern sogar aus Brasilien.
I love football. Football is the...
Ich liebe Fußball, das ist unser Nationalsport. Ich bin hergekommen, um mir ein paar Spiele anzuschauen und Freunde zu treffen. Es ist großartig hier. 2004 habe ich in Portugal gelebt, als da die EM war, aber hier ist es schöner. Die Fanzone ist größer, viele Leute, ich mag das. Es ist super klasse, es ist weitläufig, alles gut organisiert, jede Menge Videoleinwände. Ich glaube, hier haben mehr als 100.000 Leute Platz. Hier werde ich mir gerne die Spiele anschauen. Auch die Griechen, Gegner der Polen im Eröffnungsspiel, wagten sich in den blauen Trikots ihrer Nationalmannschaft unter das überwiegend polnische Fußballvolk und sie wurden herzlich aufgenommen. Den weitesten Anreiseweg aller Hellas-Fans hatten vermutlich diese beiden Studenten.
From Australia.
Wir kommen aus Australien, wir sind australische Griechen. Es ist toll hier, die Polen sind sehr nett und so hilfsbereit, das ist fantastisch. Eine Familie aus Dortmund macht gerade Zwischenstation in Warschau. Die EM-Touristen aus der Heimat des deutschen Meisters haben noch einiges vor.
Wir schauen uns das Eröffnungsspiel an und werden dann am Samstagmorgen mit dem Leihwagen dann Richtung Lviv fahren und uns das Spiel Deutschland gegen Portugal anschauen. Und die 3 Punkte gehören uns.
Bis weit nach Mitternacht dauerte die große Open-Air-Fete, bei der die Polen zeigen konnten, dass sie trotz der vielen Bedenken im In- und Ausland sehr wohl in der Lage sind, eine solche Großveranstaltung zu organisieren. Der Auftakt jedenfalls ist gelungen. Das Turnier kann beginnen.
Die Eröffnung machen heute Abend Griechenland und Polen. Anpfiff ist um 6. Der RS3 berichtet mit Live-Einschaltungen. Wissen schafft Vorsprung. Für die rohstoffarme Schweiz gilt das besonders. Universitäten und Hochschulen sind ein wichtiger Standortfaktor. Und in ihrem Umfeld gedeihen kleine, innovative Unternehmen. Eines davon stellen wir zum Schluss unserer Reihe zum Werkplatz Schweiz vor, die Biotech-Firma AC Immun in Lausanne. Die Firma hat ein ehrgeiziges Ziel. Sie will Alzheimer besiegen, eine Krankheit, die bei jedem 10. Menschen über 65 diagnostiziert wird. Wirtschaftsredaktor Ivan Lieberherr hat AC Immun besucht.
Der Parc Scientifique Écublan, ein Innovationspark gleich bei der ETH Lausanne. Vom Gebäude B aus, in dem sich AC Immun befindet, sieht man nicht mehr auf den Genfersee. Die Aussicht wurde in den letzten Jahren verbaut. In einem der Labors im dritten Stock des Gebäudes hantiert der Chemiker Pedro Reis an einem Gerät, einem Extruder.
So this is an extruder. So it is a device that we use to manufacture the vaccines.
Der Extruder wird eingesetzt, um einen ganz speziellen Impfstoff herzustellen. Der Impfstoff soll schädliche Eiweißablagerungen im Gehirn stoppen, die Alzheimer verursachen. Ein von AC Immun entwickelter Antikörper wird nun erstmals in einer groß angelegten Studie an noch gesunden Personen getestet, die mit hoher Wahrscheinlichkeit an Alzheimer erkranken werden. Ein großer Erfolg für das Unternehmen, das das potenzielle Arzneimittel entdeckt hat. Um so weit zu kommen, bedarf es neuester Technologie und erstklassiger Mitarbeiter. Beides finde AC Immun im Umfeld der Technischen Hochschule Lausanne, sagt Chefin Andrea Pfeiffer.
Wir als kleines Unternehmen könnten nie alleine mit all den Herausforderungen fertig werden. Wir brauchen Maschinen, wir brauchen Zugriff zu Analysemethoden, wir brauchen gute Leute. Das heißt, wir sind hier wirklich eingebettet in einem Zentrum von Wissen und Wissenschaftlern.
AC Immun beschäftigt 50 Angestellte, die meisten in der Forschung und Entwicklung. Die Münchnerin Andrea Pfeiffer, die frühere Forschungschefin von Nestlé, gründete das Unternehmen 2003 mit einer ganz bestimmten Absicht.
Es gab für mich zu viele Silos, die große Pharmaindustrie, dann die kleine Biotech-Szene und dann die Universität. Und jeder dieser drei Säulen hat eigentlich seine Aufgabe. Aber ich glaube, man kommt heute nur zum Ziel, wenn eben diese Vernetzung dieser drei Säulen stattfindet. Denn jeder kann vom anderen sehr viel lernen.
AC Immun arbeitet intensiv mit der Roche-Tochter Genentech zusammen und pflegt seit Jahren einen engen Austausch mit Forschern der Universität Basel. Ein Projekt von AC Immun und zwei Basler Humangenetikern erhält nun finanzielle Unterstützung von der Kommission für Technologie und Innovation, KTI.
Das KTI-Projekt ist ein Projekt, wo wir versuchen, Gene zu identifizieren, die im positiven Sinne das Gedächtnis beeinflussen, wo wir dann in einem zweiten Schritt Medikamente aussuchen, die diese Gene, wir nennen sie Gedächtnisgene, positiv beeinflussen können. Das heißt, es ist eine enge Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und dann eben dem praktischen Teil, das heißt der Identifikation von Molekülen.
Die Zusammenarbeit ist aber nicht nur für AC Immun von Vorteil. Auch die Wissenschaft profitiere, sagt Dominique de Gervin von der Universität Basel. Er leitet dort das KTI-Projekt.
AC Immun hat umfangreiche Kenntnisse im Bereich der Pharmakologie und Medikamentenentwicklung. Ferner hat diese Firma große Erfahrung in der Patentierung und Vermarktung von Forschungsergebnissen. Nun, für eine Universität ist so spezifisches Know-how eines Unternehmens von großer Bedeutung, wenn anwendungsorientierte Forschung dann auch optimal genutzt werden soll.
Aus dem Labor so schnell wie möglich ans Krankenbett und so wissenschaftliche Erkenntnisse für die Wirtschaft nutzbar machen, lautet die Devise. Andrea Pfeiffer arbeitet und lebt in beiden Welten, denn sie leitet nicht nur AC Immun, sie ist auch Professorin an der Universität Lausanne. Unternehmerin und Universitätsprofessorin in einer Person, das stößt in der Schweiz zuweilen auf Skepsis. Für Andrea Pfeiffer unverständlich.
Wissenschaft ist nicht nur Wissenschaft, sondern Wissenschaft heißt auch Business. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir in der Schweiz immer noch zu sehr trennen. Für mich ist eigentlich Wissenschaft Business.
Im Unterschied zu anderen Biotech-Startup-Firmen verbuche AC Immun höhere Einnahmen als Ausgaben. Das Unternehmen finanziere sich selber, die Investoren im Hintergrund müssten nicht behelligt werden. Ihr Ziel sei es aber nicht, so viel Profit wie möglich herauszuholen.
Wir arbeiten sicher nicht als erste Motivation fürs Geld, sondern wir arbeiten wirklich für unsere Forschung. Das kann ich also wirklich mit hundertprozentiger Überzeugung sagen.
Andrea Pfeiffer führt den Kampf gegen Alzheimer leidenschaftlich. Sie, die im Teenageralter erleben musste, wie ihr Vater an Krebs erkrankte. Diese Erfahrung treibt die 54-Jährige bis heute an, lässt ihr keine Ruhe. Bis in 5 Jahren will sie ein Medikament auf den Markt bringen, das die Alzheimer-Krankheit stoppt, bevor sie richtig ausbricht. Das betont Andrea Pfeiffer immer wieder im Sitzungszimmer mit dem Namen Rita Hayworth. Eine Verneigung vor der amerikanischen Schauspielerin, die 1987 an Alzheimer gestorben ist.
Zum Schluss unserer Reihe zum Werkplatz Schweiz hat Ivan Lieberherr die Biotech-Firma AC Immun in Lausanne besucht. Eine kleine Firma, an deren Spitze eine Frau steht, die gleichzeitig Unternehmerin ist und Professorin an der ETH Lausanne. Und eine andere starke Führungspersönlichkeit ist gleich Gast im Tagesgespräch. Die bisherige Chefin von IBM Schweiz, jetzt ist sie bei IBM Europa, Isabel Welton. Zuerst aber noch die Schlagzeilen dieses Mittags mit Ursula Vogler.
Google darf seine fotografische Landkarte der Schweiz Street View weiterhin anbieten. Das Bundesgericht gibt Google grundsätzlich das Recht dazu, macht dem Internetdienst aber zahlreiche harte Auflagen. In der Schweiz wird es langfristig etwas weniger Wasser geben. Gleichzeitig tendenziell aber auch mehr Hochwasser. Das hat das Bundesamt für Umwelt errechnet. Das BAFU will deshalb die Hochwasserschutzmaßnahmen überprüfen lassen. Nach den Unwettern am Abend und in der Nacht in verschiedenen Gebieten der Schweiz steigt die Zahl der Schadensmeldungen. Besonders betroffen war die Region zwischen Luzern und Zug, wo es zu Überschwemmungen kam.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.